Aus der Jesus-Trilogie liest Horst heute aus dem ersten Band Jesus, die erste Indienreise, das Kapitel 21 bei den Anhängern Buddhas. Es gab für Jesus jetzt nur ein Ziel, denn er wusste nicht, wie groß das Gebiet war, in dem er mit Verfolgung zu rechnen hatte. Dieses Ziel war klar. Es musste aus dem Machtbereich der Brahmanenkaste weg, und zwar in ein Kloster. Mit dem Jainismus hatte er abgeschlossen, also würde er in ein buddhistisches Kloster ziehen. Er wusste auch, wo eines war, in nicht allzu großer Entfernung, nämlich in Rajagriha. Dort hatte er einst nach dem Weg zu Amayadu gefragt. Also macht er sich unverzüglich auf den Weg dorthin. Nur 3 Tage später erreichte er die Stadt. Da er von Norden kam und das Kloster südlich der Stadt lag, musste er diese durchqueren. Doch kaum war er in der Stadt angelangt, wurde er von einem ihm unbekannten Mann begrüßt. »Na, das ist doch dieser zaubermächtige Jesus aus der Truppe von Amayadu. Auch mal wieder im Lande. Bist älter geworden, reifer. Aber ich hab dich gleich wiedererkannt.« Jesus sah den Mann verdutzt an. »Das muss einer der Zuschauer während des Auferstehungswunders gewesen sein,« sagte er sich, antwortete jedoch: »Sie müssen mich verwechseln. Ich war noch nie in Rajagriha.« Dann sputete er sich, damit er weiterkam. Er wurde zwar nicht mehr angesprochen, hatte aber mehrfach den Eindruck, dass Leute ihn fixierten. Vermutlich überlegten sie, woher sie ihn kannten. Er war froh, als er die Stadt verlassen hatte und den Berg Grijakuta sah. Schon bald erblickte er auch das Kloster vor sich und glaubte, ein Déjà-vu zu haben. Vor dem Kloster stand ein einziger Mönch, Aryamitta. Der allerdings schien keineswegs erstaunt. Er sprach ihn an. »Sagte ich nicht vor einigen Jahren, Jesus, eins noch, du scheinst mir einer von den Guten zu sein. Wenn du in einiger Zeit mit den Hindus durch bist, dann komme wieder zu uns. Ich hätte dich gern hier bei uns. Ich bin mir sicher, dass wir das spirituell Anspruchsvollere zu bieten haben. Und ich sehe, Jesus, du hast es nicht vergessen.« Jesus lächelte. Ja. Und wie habe ich dir seinerzeit geantwortet? Ich sagte: Danke, Aryamitta, du bist wirklich, wie dein Name sagt, ein edler Freund. Ich werde es mir merken, danke. Bis dann. Du siehst, ich habe es mir gemerkt und bin jetzt wieder da. Die beiden umarmten sich. Sie wussten, dass ich etwas erfüllte, das ich hatte erfüllen müssen. Lass mich raten, die Kastenfrage, vermutete Aryamitta. Ja, du hast recht, es ist gut, dass du fragst. Demnach hat es sich noch nicht bisher herumgesprochen, aber es wird kaum lange dauern. Dann erzählte der Galiläer seinem Freund ausführlich, wie es ihm in Pataliputra ergangen war. Aryamitta nickte. Das klingt übel, Jesus. Aber im Kloster bist du in Sicherheit. Ich schlage vor, du bittest um Ordination. Dann wirst du als Novize aufgenommen. Dadurch verlierst du dein langes Haupthaar und den Bart. Das macht schon etwas aus. Du solltest dennoch auf keinen Fall auf Almosengang in die Stadt gehen. Da müssen wir eine andere Lösung finden. Ich denke, wir sollten zum Abt gehen und ihm alles erklären. Es wäre schlimm, wenn er es erst aus zweiter Hand erführe. Also brachte Aryamitta seinen Freund zu Sangharama, dem Leiter des Klosters. Aryamitta berichtete von ihrer ersten Begegnung. Dann erzählte Jesus von seinen Erlebnissen bei Amayadu und in Pataliputra. Er schloss mit den Worten: Ich kam nach Bharat Ganarajiya auf der Suche nach den Worten des Erhabenen. Hier bin ich zunächst in einem Kloster der Giants gelandet und habe festgestellt, dass das nichts für mich ist. Ich habe dann bei zwei Gurus gelernt, zunächst bei Maharadesh, bei dem habe ich die unkörperlichen Vertiefungen erreicht. Dann bei Amayadu, weil ich glaubte, dass einige seiner Künste mir bei meiner Rückkehr nach Palästina nützlich sein könnten. Dann wollte ich die Veden kennenlernen. Das ist mir in Pataliputra möglich gewesen. Jetzt endlich komme ich auf mein eigentliches Ziel zurück. Ich möchte die Lehre des Erhabenen erforschen dürfen, um sie in meine Heimat nach Palästina zu bringen. Der Abt überlegte, dann sagt er: Aber du wirst als Aufwiegler gesucht. Früher oder später wird herauskommen, dass hier ein Redelsführer von Aufständischen untergekommen ist. Du kannst also nur vorübergehend bleiben. Inzwischen denke ich über eine Lösung nach. Wir nehmen dich als Novizen auf, du darfst aber niemanden im Kloster deine Identität und Geschichte preisgeben, außer Aryamita und mir. Ja, am besten ich verordne dir eine dreimonatige Schweigeklausur in deiner Zelle. Dein Essen wird dir Aryamita bringen. Einmal die Woche holt dich Aryamita und bringt dich zu mir. Dann können wir reden, ansonsten gilt Schweigen. Bist du einverstanden? Jesus war zwar nicht begeistert von den Aussichten, sah aber die Notwendigkeit ein, also stimmte er zu. Dann holte Aryamita Rasierzeug und befreite Jesus von Kopfhaar und Bart. Anschließend bekam er eine Robe. Danach erfolgte eine kleine Zeremonie, in der er den Namen Devamita erhielt. Normalerweise wird ein neuer Name erst bei der Ordination vergeben. Sangharama hielt es aber für besser, wenn er schon jetzt einen buddhistischen Namen bekam. Einen Decknamen brauchte er sowieso, denn Sangharama war sich sicher, dass Jesus in 6 Monaten ordiniert werden konnte. An dem Tag, an dem du den Namen Jesus wiederverwendest, musst du aber das Kloster verlassen, beschied ihm Sangharama. Dann brachte Aryamita den frisch neu benannten Devamita, also Jesus, zu seiner Zelle und sagte: Sieh's mal so, du bist gut versorgt, hast eine Einzelzelle und nach der vielen Umtriebigkeit endlich einmal Zeit, zu dir zu kommen. Dann verabschiedete er sich. Die Zellentür schloss sich hinter dem Galiläer. Sie war aber nicht abgeschlossen wie eine Gefängniszelle. Sie hatte eine unverschlossene Tür, durch die Devamita zur Latrine gehen konnte. Außerdem ein Fenster zum Innenhof des Klosters. 2 Tage haderte noch Devamita mit seiner Situation. Er hatte jetzt viel Zeit. Er meditierte etwas und ließ den Lauf seines Aufenthalts in Bharat Ganarajiya vor seinem geistigen Auge Revue passieren. Hergekommen war er, um die Lehre des Erwachten kennenzulernen. Davon hatte er ein wenig in seinem ersten Kloster in Purushapura mitbekommen. Das war jetzt mehr als 7 Jahre her. Seitdem hatte er zwar viele interessante und vielleicht auch hilfreiche Dinge kennengelernt, aber auch etwas sein eigentliches Ziel, die Lehre des Erhabenen zu erlernen, aus den Augen verloren. Er wollte jetzt etwas mehr von der erhabenen Gelassenheit der Mönche des Buddha mitnehmen in seine Heimat. Er wollte das falsche Bild, das die Menschen von seinem Gott, den er Abba nannte, hatten und den der Tanach zu einem zornigen alten Mann namens Yahwe gemacht hatte, durch etwas ersetzen, das die erhabene Gelassenheit eines Buddha ausstrahlte. Was war dazu nötig? Bei den Brahmanen hatte er Sanskrit gelernt. Vermutlich musste er jetzt Pali lernen. Er musste möglichst alles über das Leben dieses Buddha erfahren, um sich von ihm inspirieren zu lassen. Das würde helfen, aus dem Hitzkopf Jesus den weißen Devamita zu entformen. Außerdem musste er die Lehre des Erhabenen sorgfältig studieren und sehen, was davon für sein Volk in Judäa geeignet war. Im Übrigen freute er sich, dass er ausgerechnet den Namen Devamita bekommen hatte. Denn Devamita bedeutet Freund der Götter oder auch Freund Gottes. Die wöchentlichen Gespräche mit Sangharama brachten wenig Neues. Devamita erzählte von seinen Überlegungen und Meditationen. Sangharama gab ihm dazu einige Anregungen. Doch nach 7 Wochen änderte sich die Situation plötzlich völlig. Einer der Mönche, Devamita kannte seinen Namen nicht, denn er durfte ja mit niemandem sprechen, kam in seine Zelle und sagte: Anweisung von Sangharama, du sollst unverzüglich zu ihm kommen, ich bringe dich hin. Jesus Devamita erschrak. Er folgte und traf den Abt. Sangharama sah sehr ernst rein. Er sagte nichts, sondern saß einfach da und schien zu meditieren. Dann erschien auch Ariyamita. Jetzt erst öffnete Sangharama die Augen und beschied den beiden anderen, sich niederzusetzen. Nachdem er sie einige Augenblicke betrachtet hatte, sagte er: Ich habe Nachricht vom Kloster Weiße Wolke, das in den Bergen liegt. Sein Abt ist verstorben, weshalb es uns bittet, einen Abt von außen zu schicken. Es muss ein Mann mit Fähigkeiten zum Ausgleich sein, denn es gibt in diesem Kloster 2 unterschiedliche Richtungen. Eine große Anzahl von Mönchen bekennt sich nämlich zum Mahasanghika. Die anderen, wie auch der verstorbene Abt, sind, wie wir, Theravadins. Mit anderen Worten, sie brauchen einen erfahrenen Mönch als Abt, der gütig, verständnisvoll und für alle ein wahrer Freund ist. Diese Eigenschaften treffen auf niemand so zu wie auf dich, Ariyamita. Bist du bereit, diese große Verantwortung auf dich zu nehmen? Ariyamita war höchst erstaunt über diese Wendung der Dinge. Er hatte eigentlich erwartet, dass es irgendein Problem mit Devamita gäbe. Warum war dieser sonst hier? Dann schien es ihm plötzlich klar zu werden. Ich verstehe, Sangharama. Das ist eine große Verantwortung, die ihr in meine Hände legt. Ich bedanke mich für euer Vertrauen und bin gerne bereit, mich zu bemühen, dem würdig zu sein. Und ich gehe weiterhin davon aus, dass ich Devamita mitnehmen soll, damit er in eine Gegend kommt, wo man ihn nicht kennt. Der Abt nickte. Du hast es richtig verstanden, Ariyamita. Ich möchte Devamita hier loswerden, denn sonst besteht immer die Gefahr, dass er entdeckt wird, was zu immensen Schwierigkeiten führen könnte. Devamita wird also gewissermaßen als dein persönlicher Sekretär mitgehen. Dazu muss er allerdings vorher ordiniert werden. Zwar sind die 6 Monate Probezeit noch nicht um, aber ich habe dennoch alles vorbereitet, damit wir noch heute die Ordination vollziehen können. So kam es, dass Devamita völlig überraschend ordiniert wurde. Bereits am nächsten Tag zogen sie zusammen mit 2 Mulis, die ein Geschenk an das Kloster Weiße Wolke sein sollten, los. Als 3. Mitreisender war Antulyamita bei ihnen, der Mönch des Klosters Weiße Wolke, der die Nachricht vom Tod des Abtes überbracht hatte. Zunächst mussten sie wieder einmal Rajagriha durchqueren, was Devamita etwas ängstigte. War er doch dort vor 3 Monaten auf der Straße erkannt worden? Diesmal lief es jedoch besser. Er wurde zwar 2-mal so angestarrt, dass er den Eindruck hatte, der andere wusste, dass er ihn kannte, aber nicht woher. Devamita versuchte so gleichgültig wie möglich zu blicken, so dass es zu keinem Zwischenfall kam. Natürlich waren auch jetzt die Voraussetzungen besser. Denn erstens war er inzwischen an Kopf und Bart rasiert und befand sich außerdem in Bekleidung von 2 Mönchen des Buddha, so dass keine allzu leichte Assoziation zu seinem früheren Wirken möglich war. Als sie die Stadt verließen, erklärte Antulyamita: So, als nächstes müssen wir nach Pataliputra, wo wir den Ganges überqueren. Devamita sah Aryamita entsetzt an, aber der antwortete seelenruhig: Nein, wir werden den Ganges nicht in Pataliputra queren, sondern weiter flussabwärts. Dort gibt es einen Fährbetrieb. Das ist zwar ein Umweg von 2 Tagen, aber wir haben es nicht besonders eilig. Antulyamita sah seinen künftigen Abt verständnislos an. Aber er hatte gelernt, Vorgesetzten nicht zu widersprechen. Am Abend fanden sie einen geeigneten Platz zum Übernachten mit frischem Wasser für die Maultiere. Devamita hatte den ganzen Tag geschwiegen, denn er war von der Wendung seines Lebens doch sehr überrascht. Nie hätte er gedacht, dass er ganz plötzlich, eigentlich ohne danach gefragt zu haben, nicht nur zu einem buddhistischen Mönch, sondern auch gleich zum Sekretär des Abts eines Klosters werden würde. Das musste er erst einmal verarbeiten. Jetzt am Abend allerdings blickte er hoffnungsfroh nach vorn. In der klösterlichen Abgeschiedenheit würde er endlich das erfahren, so hoffte er, weswegen er nach Bharat Ganarajiya gekommen war. Vielleicht konnte er sich bereits nach der nächsten Regenzeit auf den Heimweg machen. Zunächst aber wollte er wissen, was das für 2 Fraktionen im Kloster Weiße Wolke waren. Er fragte den anderen Mönch: Sag mal, Antulyamita, es gibt da bei euch 2 Lager in eurem Kloster. Mit den Theravadins kenne ich mich einigermaßen aus, aber diese anderen Leute, das sind doch genau wie wir Mönche des Buddha, oder? Antulyamita sah ihn an, dann sagte er: Die Mahasanghikas, ja sicher, sind die auch so Mönche. Aber sie behaupten, wir würden etwas falsch machen, wenn wir beständig nach unserem eigenen Erwachen streben würden. Wenn wir uns bemühen würden, möglichst bald als Arahats, als Heilige, ins Nirvana einzugehen. Devamita überlegte: Was soll denn daran falsch sein? Das ist doch das Ziel des Pfades, den der Buddha aufgezeigt hat. Antulyamita nickte: Sicher, Devamita, und genau das, was du jetzt sagst, ist die traditionelle Argumentation der Theravadins. Aber was hat denn der Buddha selbst gemacht? Als er sein Erwachen hatte, hat er sich dann zurückgezogen auf eine Wolke namens Nirvana? Nein. Er hat sich sein ganzes weiteres Leben darum bemüht, möglichst vielen Wesen dabei zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Dazu muss man nicht erst warten, bis man erleuchtet ist. Man kann doch den Menschen schon vorher den Dharma darlegen und sie zu Übungen ermuntern, die sie auf dem Weg weiterbringen. Das war schon auf dem 2. buddhistischen Konzil, gut 100 Jahre nach dem Tod des Erhabenen, ein Streitpunkt. Die Mahasanghikas wollen, dass Buddhas Lehre für alle Menschen zugänglich ist. Devamita versuchte, die Position seines Gegenübers einzuordnen. Also, wenn ich dich richtig verstehe, gehörst du doch wohl eher zu den Mahasanghikas, so gut wie du mir deren Position vermittelst. Der schüttelte den Kopf. Nein, Devamita, so einfach ist es auch nicht. Ja, ich habe eine gewisse Sympathie für diese Position. Die Position, die gute Lehre allen Menschen zugänglich zu machen. Andererseits sagen die Mahasankhikas, um mehr Menschen zu erreichen, müsse es andere, leichter zugängliche Sutren, Lehrreden geben. Aber die Sutren sind doch das, was uns vom Buddha überliefert ist. Natürlich kann man einige zusätzliche Übungen machen, um die Ziele, die der Buddha verfolgt hat, zu erreichen. Aber man kann doch nicht neue Sutren erfinden und sagen, das sei Buddhas Wort. Das geht mir zu weit. Dadurch würde früher oder später alles beliebig. Aryamita, der bisher geschwiegen hatte, fragte jetzt ganz gezielt. Devamita, Antulyamita hat die beiden Positionen, wie ich finde, sehr deutlich herausgearbeitet. Wohin würdest du denn tendieren? Der überlegte. Das ist schwer zu sagen. Ich habe bislang Antulyamitas Argumentation gehört. Sie scheint mir sehr schlüssig. Dies könnte der mittlere Weg zwischen den beiden Positionen sein. Auch der Buddha hat immer gesagt, dass der mittlere Weg zwischen zwei Extremen der zielführende sei. Allerdings ist mir heute diese Thematik zum ersten Mal bewusst geworden. Ich hatte zwar schon vorher von verschiedenen Richtungen bei den Mönchen des Buddha gehört, konnte aber bis dahin nichts damit anfangen. Ich denke, ich habe das ganz besondere Glück, im Kloster Weiße Wolke beide Positionen ausführlich kennenzulernen. Und darauf freue ich mich. Das war ein schönes Schlusswort. Lass uns jetzt schlafen. Das war Aryamitas Weg, diese Diskussion zu beenden und gleichzeitig deutlich zu machen, dass er jetzt der Abt war und im Zweifelsfall das letzte Wort hatte. Die weitere Reise verlief recht unspektakulär. Ein Problem gab es nur am Ganges, denn die Fähre war nicht dafür geeignet, Maultiere mitzunehmen. Aber es fand sich eine Gruppe von Laienanhängern des Buddha, die sich bereit erklärten, die Maultiere durch eine Furt wenige Meilen von der Fähre entfernt durch den Ganges zu führen. Auf diese Weise verloren sie einen weiteren Tag. Anschließend kamen sie aber schnell voran. Nur in den letzten beiden Tagen wurde es anstrengend, denn da ging es ins Gebirge. Sie mussten einen Pass überqueren und gelangten dann in ein Tal, in dem es längst nicht so heiß war wie am Ganges. Und genau am kürzesten Tag des Jahres erreichten sie ihr Ziel. Ein Kloster in einem Tal in der Nähe einer Kleinstadt namens Shatra. Das Kloster lag auf einer Wiese, auf der Büffel weideten. Dahinter erhob sich einer der Gipfel des Himalaya. Direkt über dem Kloster befand sich an diesem Tag, wie um den Namen des Klosters zu illustrieren, eine weiße Wolke. Devamita bekam eine Zelle direkt neben der des Abtes, also Aryamitas. Daneben gab es die Schreibstube. Jesus erfuhr, dass vor weniger als 100 Jahren erstmals der Pali-Kanon, wie wir die Schriftensammlung heute nennen, mit den Lehrreden des Buddha und weiteren Büchern in Sri Lanka schriftlich fixiert worden war. Die meisten dieser Bücher lagen auch hier in Abschrift vor und wurden von einem Schreiber kopiert. Geschrieben wurde damals auf Palmblättern. Diese wurden durch Spender zu einzelnen Büchern zusammengehalten. Devamita war fasziniert. Er wollte die Schrift gerne studieren. Ebenso vorsichtig wie neugierig nahm er ein Band heraus und erschrak. »Diese Schrift kann ich nicht lesen, das ist kein Sanskrit.« Aryamita lächelte. »Nein, Devamita. Die Texte sind auf Pali. Das ist dem Sanskrit und insbesondere dem Prakrit recht ähnlich. Aber die Originaltexte wurden in Sri Lanka aufgeschrieben. Und dort verwendet man singalesische Schriftzeichen. Wenn du also damit so umgehen willst, wie du es mit den Veden in Pataliputra gemacht hast, dann wirst du wohl die Schriftsprache Pali und die singalesischen Schriftzeichen erlernen müssen. Das war das Ende von Devamitas Vorstellung, vielleicht bereits im nächsten Jahr wieder die Heimreise antreten zu können. Er wusste, was viel mehr zu tun war. Pali lernen, singalesische Schriftzeichen lernen, dann Texte studieren und diese mit anderen Mönchen im Gespräch vertiefen. Ahriamita hatte ihm beim Denken belustigt zugesehen. Devamita, du darfst nicht nur denken, was du dabei tun willst, es wird auch Arbeit für dich geben. Ich beauftrage dich hiermit, eine komplette Kopie des Pali-Kanons zu erstellen, soweit er uns vorliegt. Devamita stutzte. Meinst du das ernst, Ahriamita? Der sah seinen Freund an. Aber sicher, mein Freund. Du darfst nicht nur von deinen Bedürfnissen ausgehen, aber merke dir, geben ist seliger denn nehmen. Inzwischen war Tulyamita zurückgekehrt und hatte einen anderen Mönch dazugeholt. Devamitra, das ist Viryakirti, der in der nächsten Zeit dein wichtigster Lehrer sein wird. Er wird dir die singalesischen Schriftzeichen beibringen. Und zwar sie zu lesen und zu schreiben. Alsdann wirst du den Pali-Kanon kopieren. Dabei wirst du immer wieder mit Worten Schwierigkeiten haben, sie nicht verstehen. Dann kann dir Viryakirti die ungefähre Bedeutung des Pali-Begriffs auf Prakrit sagen. Vermutlich muss man meistens sogar mehrere Prakrit-Worte angeben, um die ungefähre Bedeutung des Pali-Begriffs zu verstehen. Devamita sah seiner künftigen Arbeit mit gemischten Gefühlen entgegen. Einerseits wartete verdammt viel Arbeit auf ihn. Andererseits hatte er in diesem abgeschiedenen Kloster die besten Möglichkeiten, den Pali-Kanon zu studieren. Er konnte mit Vertretern zweier unterschiedlicher Schulrichtungen darüber reden und auch seine eigene Meditationspraxis festigen. In Pataliputra hatte er wesentlich weniger gelernt. Dort hatte er in erster Linie gearbeitet und gelehrt. Eigentlich aber war er zum Lernen hierher gekommen. Von daher konnte es eigentlich nur besser werden. Allerdings setzte er sich auch ein Ziel. In Pataliputra hatte er 5 Jahre verbracht. Er nahm sich vor, dass es auf keinen Fall hier mehr werden sollten. Schließlich machte er das alles, um den Menschen in seiner Heimat zu helfen. Daraus schloss er übrigens, dass er wohl eher ein Mahasanghika sei als ein Theravadi, wenn es ihm doch vor allem darum ging, anderen Menschen auf ihrem Pfad zu helfen. Am nächsten Tag ging es dann ans Lesen und Schreiben lernen. Nach einem Monat dann klopfte ihm Viryakirti auf die Schulter. So, mein Freund, jetzt bist du soweit. Du kannst anfangen mit dem Kopieren. In den ersten Monaten, vielleicht auch ein Jahr lang, wird es um den Vinaya gehen. Das Lehrbuch zur Ordensdisziplin. Das klingt jetzt nicht sehr spannend, aber du erfährst dabei, wie die Gemeinschaft des Buddha begonnen hat und warum allmählich diese vielen Ordensregeln eingeführt wurden, mit einer ganz ausführlichen Begründung für jede einzelne dieser Regeln. Devamita, sah diese Aufforderung als das an, was sie wirklich bedeutete. Er würde zum ersten Mal in seinem Leben einer geregelten Arbeit nachgehen. Etwas, das ihn vermutlich lange beschäftigen würde. Aber wie sollte er sich dabei weiterentwickeln? Doch gerade als in ihm dieser Gedanke aufstieg, kam einer der minderjährigen Novizen die Schreibstube gestürmt. »Deva Mitter, ihr sollt euch umgehend beim Abmelden!« Das klang nicht gut. Er warf noch einen Blick auf Jiriakirti, der am anderen Schreibpult stand. Dieser zuckte nur mit den Schultern. Auch er konnte sich keinen Reim auf diese Anordnung machen. Also begab sich Deva Mitter zur Zelle Ariamitas und klopfte höflich an die Tür. »Komm herein, Deva Mitter!« Etwas misstrauisch öffnete er die Tür und trat ein. »Guten Tag, Ariamita, ich soll mich umgehend bei dir melden,« hat der Novize gesagt. Ariamita stutzte einen Moment, dann lachte er. »Ach so, wenn einer der Novizen etwas aufgefressen hat, bestelle ich ihn mit diesen Worten ein. Und als ich den Kleinen vorhin beauftragte, dich herbeizubitten, muss er wohl interpretiert haben, du müsstest dich in ähnlicher Weise vor mir verantworten. Das ist natürlich Unsinn, Deva Mitter. Nein, es geht um etwas ganz anderes. Seit 1-2 Wochen kommen einige der jungen Brahmanen aus der Stadt immer mal hierher und wollen etwas über die Lehre des Buddha wissen. Beim ersten Mal habe ich das selbst erledigt. Aber dann habe ich einen anderen Mönch beauftragt. Gestern habe ich festgestellt, dass von den 5 jungen Männern nur noch 3 kommen und einmal zugehört, was dieser Mönch ihnen antwortet. Ehrlich gesagt, da wäre ich auch am liebsten weggeblieben, wenn ich einer dieser Brahmanen wäre. Daher wirst du in Zukunft ihre Fragen beantworten. Devamita stutzte. Ich? Um Himmels Willen, Ariamita, ich habe doch selbst kaum einen blassen Schimmer von der Lehre. Das kann doch nicht gut gehen. Aber der Abt ließ das nicht gelten. Doch, Devamita, das wird gut gehen. Sie werden dir bisweilen Fragen stellen, die du nicht beantworten kannst. Dann vertröstest du sie diesbezüglich auf den nächsten Termin. Bis dahin hast du dich schlau gemacht. Man muss mit interessierten Menschen anderer Religionen sprechen, ihnen entgegenkommen, sie dort abholen, wo ihre Gedanken gerade sind. Ich wüsste niemanden, der ein besseres Einfühlungsvermögen hat als du. Außerdem wird das für dich der Anlass sein, über Aspekte des Dharma zu reflektieren, die du sonst gar nicht beachtet hättest, weil du der irrigen Annahme bist, diese wären unwichtig für deine spätere Lehrtätigkeit in Galiläa. Deva Mitter dachte einen Moment nach. Dann sagte er, kann es sein, Ariamita, dass du dir davon erhoffst, dass ich mich selber zum Dharma bekehren werde? Dass ich mich selbst in allen Punkten von der Lehre des Buddha überzeuge? Willst du so aus mir, einem gläubigen Anhänger Abbas, in Zukunft einen gläubigen Anhänger Buddhas machen? Der Abt lehnte sich zurück. Deva Mitter, was ich wirklich möchte ist, dass diese jungen Brahmanen eigenständig anfangen nachzudenken. Wer könnte dazu ein besserer Lehrer sein als du? Morgen werden sie wiederkommen. Ich vertraue auf dich. In einer Woche teilst du mir mit, welche Erfahrungen du mit deiner neuen Aufgabe gemacht hast. Daraufhin nickte er seinem Freund zu und nahm sich wieder das Palmblattbuch vor, das er gerade studiert hatte. Deva Mitter wusste da noch nicht, dass diese Aufgabe die für ihn hilfreichste Tätigkeit war, die er in der ganzen langen Zeit in Bharat Ganarajji ausführen würde, dass die sein ganzes späteres Leben verändern würde.
An diesem Abend fand, wie dreimal wöchentlich, eine Studieneinheit statt. An diesen Abend trug gewöhnlich ein Mönch eine Geschichte aus dem Pali-Kanon vor. Hinterher tauschten sich die Mönche darüber aus. An diesem Abend ging es um ein interessantes Thema. Um die Nacht, in der der Buddha das Erwachen erreichte. Allerdings wurden zum gleichen Thema zwei verschiedene Lehrreden des Buddha vorgetragen. Die eine, die Viryakirti nacherzählte, behandelte genaue Details der Meditation des Buddha in dieser Nacht und schien ein exakter Bericht seines Erwachens zu sein. Die andere, vorgetragen von Atulyamita, war ein Mythos, den der Buddha über die gleiche Nacht erzählte, in der Dämonen, die Erdgöttin sowie bezaubernde jungen Frauen auftraten und eine siebenköpfige Schlange, die sich in einen Prinzen verwandelte. In der anschließenden Gesprächsrunde der fast 100 Mönche und 12 Novizen meldete sich zunächst Theraraja, der Sprecher des Theravadin-Flügels in diesem Kloster, zu Wort. Es ist doch klar, welche der beiden Beschreibungen des Buddha die einzig wirklich hilfreich ist. Natürlich diejenige, in der es um die vielen meditativen Details geht. Gerade hieraus können insbesondere die Jüngeren von uns etwas lernen. Mit diesem anderen Mythos sollten wir uns gar nicht erst beschäftigen. Den hat zwar auch der Buddha erzählt, aber nur für das unwissende Volk, um die Leute zu unterhalten und so ein bisschen staunen zu lassen. Ich weiß gar nicht, warum die uns auch hier erzählt wurde. Das ist doch Kinderkram. Sofort gab es dazu auch eine Wortmeldung von Nagamuni, dem Anführer des Mahasangika-Flügels. Entschuldige, lieber Theraraja, aber das sehe ich völlig anders. Mit der Meditationstheorie haben wir uns doch wirklich schon genug auseinandergesetzt. Diese andere Geschichte aber, dieser Mythos, der appelliert nicht an unseren Verstand, sondern an unsere emotionale Seite, an unser Gemüt. Hier werden geradezu archetypische Gestalten kreiert, die sowohl für das einfache Volk als auch für uns, die wir uns mit den Funktionen des Geistes beschäftigt haben, hilfreich sind. Genau hier sollte unsere Analyse ansetzen, denn so können wir auch die unbewussten Teile unseres Geistes ein Stück weit erforschen. Während noch einige weitere Argumente ausgetauscht wurden, blickte Devamita zu Aryamita. Der lächelte zurück. Und Devamita verstand. Wenn er die jungen Brahmanen unterrichtete, dürfte er nicht an Theorie kleben, sondern musste sich mit der Erlebniswelt dieser jungen Menschen auseinandersetzen. Musste sie dort abholen, wo sie waren. Und ihnen auf diese Art Lebenshilfe geben, damit die Lehre des Erhabenen für sie im Alltag hilfreich ist. Devamita erkannte, wie weise es von seinem Freund Aryamita war, ihm das gerade heute vor Augen zu führen. Er hatte tatsächlich in Aryamita den geschicktesten Lehrer gefunden, den er je hatte. Aryamita steuerte so auch die Unterschiede zwischen den beiden Flügeln, zwischen den Theravadins und den Mahasangikas. Er zeigte ihnen auf, dass der Buddha beides beherrschte. Wie zwei verschiedene Medizinen für zwei verschiedene Typen von Patienten, die an der gleichen Krankheit litten. In diesem Moment stand Aryamita auf. Diese Versammlung ist zu groß, um ein fruchtbares Gespräch zu führen. Alle unter 20-Jährigen gehen bitte in den Innenhof. Die 20- bis 30-Jährigen in das Außengelände. Die 30- bis 40-Jährigen in den Meditationsraum. Die 40- bis 50-Jährigen in den Speisesaal. die 50- bis 60-Jährigen in den Yoga-Raum, die 60- bis 70-Jährigen zu den Bänken am Teich und die über 70-Jährigen bleiben hier.
Devamitta verstand genau, was sein Freund Ariamitta damit erreichen wollte. In kleineren Gruppen und unter Gleichaltrigen konnten die Leute, die Mönche, leichter miteinander sprechen, hatten weniger Angst, sich zu äußern. Außerdem durfte durch die Aufteilung nach Alter sichergestellt werden, dass in jeder Gruppe Anhänger beider Richtungen vertreten waren. Auf dem Weg ins Außengelände verbeugte sich Devamitta vor seinen Abt und Freund. Er sagte, »Ich bin froh, einen so weisen Lehrer zu haben. Danke, Ariamitta.«
Der lächelte, denn er sah, dass aus dem ungestümen Schüler Amayadus allmählich ein weiser junger Mann wurde.